Niemand gelangt durch unmittelbare Barmherzigkeit in den Himmel. Dauer des Abschnittes etwa 15 Minuten. Menschen, die nicht im Bild sind über den Himmel, über den Weg dahin und wie das Leben des Himmels bei Menschen aussieht, sind der Meinung, die Aufnahme in den Himmel erfolge durch bloße Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit werde den Gläubigen und jenen erwiesen, für die der Herr Fürbitte beim Vater einlege. Es handle sich also um eine Aufnahme aus reiner Barmherzigkeit, und folglich könnten ausnahmslos alle Menschen aufgrund göttlichen Wohlgefallens gerettet werden, einige meinen sogar, dies gelte auch für alle Bewohner der Hölle. Wer so etwas glaubt, zeigt damit jedoch nur, dass er nichts vom Menschen versteht. Der Mensch ist nämlich ganz und gar so beschaffen wie sein Leben aber wie seine Liebe, nicht nur hinsichtlich der inneren Bereiche seines Willens und Verstandes, sondern auch der äußerlichen, seinem Körper zugehörigen. Und die Körperform bildet nur die äußere Gestalt, in der das Innere zur Wirkung gelangt. Der ganze Mensch ist folglich seine Liebe, man vergleiche oben. Ferner übersehen die Betreffenden, dass der Körper nicht aus sich selbst, sondern aus seinem Geist lebt, der des Menschen ureigenste Neigung ist, während sein geistiger Leib nichts anderes ist als des Menschen Neigung in jener menschlichen Gestalt, in der er auch nach dem Tode erscheint. Solange diese Dinge unbekannt sind, kann der Mensch zu dem Glauben verleitet werden, das ewige Heil, Salvatio, sei nichts als das Ergebnis göttlicher Willkür, Beneplacentia, Barmherzigkeit und Gnade genannt. Zuerst sei gesagt, wie die göttliche Barmherzigkeit in Wirklichkeit ist. Sie ist reines Erbarmen für das ganze menschliche Geschlecht mit dem Ziel, es zu erretten, und wirkt auch unausgesetzt bei jedem einzelnen Menschen und wendet sich von keinem je ab. Deshalb wird auch jeder gerettet, der nur gerettet werden kann. Es gibt jedoch für niemanden eine andere Rettung als durch die entsprechenden göttlichen Mittel, wie sie der Herr im Wort geoffenbart hat. Diese göttlichen Mittel sind identisch mit dem, was man die göttlichen Wahrheiten nennt. Diese lehren, wie der Mensch zu leben hat, um gerettet werden zu können, und durch sie führt der Herr den Menschen zum Himmel und flößt ihm das Leben des Himmels ein. So handelt der Herr bei allen, doch kann er das Leben des Himmels nur einflößen, wenn der Mensch vom Bösen Abstand nimmt, denn das Böse ist das Hindernis. In dem Maße, wie er also vom Bösen absteht, führt ihn der Herr aus reiner Barmherzigkeit durch seine göttlichen Mittel. Das geschieht von Kindheit an bis ans Ende seines Lebens in der Welt, danach in Ewigkeit. Dies ist die göttliche Barmherzigkeit, die hier gemeint ist. Damit ist offenbar, dass die göttliche Barmherzigkeit reine, aber nicht unmittelbare Barmherzigkeit ist, eine Barmherzigkeit, die darin bestünde, alle Menschen aus Willkür zu retten, wie immer sie auch gelebt haben mögen. Der Herr handelt niemals gegen die Ordnung, da er die Ordnung selbst ist. Das vom Herrn ausgehende göttliche Wahre ist es, was die Ordnung bildet, und die göttlichen Wahrheiten sind die Gesetze dieser Ordnung. In Übereinstimmung mit diesen Gesetzen führt der Herr den Menschen. Ihn aus unmittelbarer Barmherzigkeit zu retten, wäre wieder die göttliche Ordnung und damit wieder das Göttliche. Die göttliche Ordnung ist der Himmel beim Menschen. Diese hatte er bei sich verkehrt durch ein Leben gegen die Gesetze der Ordnung, gegen die göttlichen Wahrheiten. Aus reiner Barmherzigkeit wird der Mensch nur durch eben diese Gesetze in die Ordnung zurückgeführt, und soweit wie dies geschieht, nimmt er den Himmel in sich auf. Wer aber den Himmel in sich aufnimmt, der kommt auch in den Himmel. Damit liegt wiederum am Tage, dass die göttliche Barmherzigkeit des Herrn reine, aber nicht unmittelbare Barmherzigkeit ist. Hätten die Menschen aus unmittelbarer Barmherzigkeit gerettet werden können, so wären alle gerettet worden, auch jene, die in der Hölle sind. Ja, es gäbe gar keine Hölle, weil der Herr die absolute Barmherzigkeit und Liebe und das absolute Gute selbst ist. Die Behauptung, Gott könne alle unmittelbar selig machen, tue es aber nicht, kehrt sich daher gegen sein Göttliches. Man weiß aber aus dem Wort, dass der Herr für alle Menschen das Heil und für niemanden die Verdammnis will. Sehr viele von denen, die aus der Christenheit ins andere Leben kommen, bringen den Glauben mit, wonach sie aufgrund unmittelbarer Barmherzigkeit gerettet werden müssten, denn um diese flehen sie. Bei ihrer Prüfung stellt sich aber heraus, dass sie der Meinung waren, in den Himmel gelange man rein dadurch, dass man eingelassen werde, und dann trete man auch in die himmlische Freude ein. Sie hatten keine Vorstellung davon, was der Himmel und was die himmlische Freude in Wirklichkeit ist. Deshalb wurde ihnen bedeutet, dass der Herr niemanden den Himmel verwehre und sie, wenn sie es wünschten, eingelassen werden und sich auch dort aufhalten könnten. Tatsächlich wurden auch einige, die es verlangten, eingelassen. Doch schon auf der ersten Schwelle ergriff sie beim Anhauch der himmlischen Wärme die Liebe, in der die Engel leben, und beim Einströmen des himmlischen Lichts des Göttlichen waren eine derartige Herzensangst, dass sie statt himmlischer Freude höllische Pein empfanden, niedergeworfen wurden und sich kopfüber herabstürzten. So wurden sie durch lebendige Erfahrung belehrt, dass der Himmel niemandem durch unmittelbare Barmherzigkeit geschenkt werden kann. Ich sprach gelegentlich mit Engeln darüber und erzählte ihnen, dass in der Welt die meisten Menschen, die ein böses Leben führen, anderen gegenüber in Gesprächen über den Himmel und das ewige Leben immer nur sagten, in den Himmel werde man allein aufgrund bloßer Barmherzigkeit eingelassen. Diese Meinung vertreten besonders Menschen, die den Glauben zum einzigen Mittel des Heils erklären. Weil darin für sie der oberste Grundsatz der Religion besteht, blicken sie nicht aufs Leben oder auf die Taten der Liebe, die das Leben ausmachen, folglich auch nicht auf die anderen Mittel, durch die der Herr den Himmel in den Menschen legt und ihn für die himmlische Freude empfänglich macht. Indem sie so jede Vermittlung durch Taten verwerfen, sehen sie sich durch den Zwang ihres Prinzips zur Behauptung genötigt, der Mensch gelange durch bloße Barmherzigkeit in den Himmel und Gott Vater werde durch die Vermittlung des Sohnes zur Barmherzigkeit bewogen. Die Engel erwiderten darauf, sie wüssten wohl, dass diese Lehre die notwendige Folge aus dem angenommenen Grundsatz vom bloßen Glauben sei. Da nun dieses Dogma infolge seiner Unwahrheit keinerlei Licht aus dem Himmel aufnehmen könne und es die Krone aller übrigen Falschheiten darstelle, so sei es die Quelle jener Unwissenheit, die in der Kirche heutzutage herrscht. Die Unkenntnis über den Herrn, den Himmel, das Leben nach dem Tod, die himmlische Freude, das Wesen der Liebe und Nächstenliebe und ganz allgemein die Unwissenheit über das Gute und dessen Verbindung mit dem Wahren. Folglich herrsche auch über das Leben des Menschen, dessen Ursprung und Beschaffenheit Unklarheit, da ja kein Mensch das Leben jemals aus dem Denken, sondern immer nur aus dem Willen und den daraus bewirkten Taten erlangen könne, und aus dem Denken nur insofern, als es aus dem Willen abgeleitet ist. Dies bedeutet, dass das Leben nur insoweit aus dem Glauben herrühre, als der Glaube seinerseits der Liebe entspringe. Die Engel bedauern es sehr, dass jene Menschen nicht wissen, dass der bloße Glaube bei niemandem möglich ist, weil er ohne seine Quelle, die Liebe, ein bloßes Wissen bleibt und bei einigen sogar nur eine Selbsttäuschung ist, die sich fälschlich als Glaube gebärdet. Diese Selbsttäuschung verbindet sich nicht mit dem eigentlichen Leben des Menschen, sondern bleibt außerhalb von ihm, da sie sich vom Menschen abtrennt, wenn sie nicht mit der Liebe zusammenhängt. Ferner sagten die Engel, wer hinsichtlich des entscheidenden Mittels zur Erlösung des Menschen einen solchen Grundsatz vertrete, könne gar nicht anders als an eine unmittelbare Barmherzigkeit glauben. Im natürlichen Licht wie auch aus anschaulicher Erfahrung erkennt er nämlich, dass der von der Liebe getrennte Glaube nicht das Leben des Menschen ausmacht, weil ja auch jene, die ein böses Leben führen, Ähnliches denken und sich einreden können. Die Folge davon ist die Anschauung, die Bösen könnten ebenso gerettet werden wie die Guten, wenn sie nur in ihrer Todesstunde zuversichtlich von der Vermittlung und der dadurch zu erlangenden Barmherzigkeit reden. Die Engel verrieten, dass sie noch niemanden gesehen hätten, der trotz eines bösen Lebens aus unmittelbarer Barmherzigkeit in den Himmel aufgenommen worden wäre, gleichgültig mit wie viel Zuversicht oder Vertrauen, das man ja vor allem unter dem Glauben versteht, er in der Welt auch geredet habe. Auf die Frage, ob Abraham, Isaak, Jakob, David und die Apostel aus unmittelbarer Barmherzigkeit in den Himmel aufgenommen worden seien, antworteten sie, keiner von ihnen, sondern alle ihrem Leben in der Welt entsprechend. Die Engel sagten auch, sie wüssten, wo sich die Genannten aufhielten und dass sie kein höheres Ansehen genössen als andere. Wenn ihrer im Wort ehrerbietig gedacht werde, so deshalb, weil unter ihnen im innerlichen Sinn der Herr verstanden werde, unter Abraham, Isaak und Jakob der Herr in Bezug auf sein göttlich-menschliches, unter David auf sein göttlich-königliches und unter den Aposteln im Hinblick auf die göttlichen Wahrheiten. Ihnen selbst, den Engeln, würden diese Personen, wenn das Wort von einem Menschen gelesen werde, gar nicht bewusst, da ihre Namen nicht in den Himmel eindrängen, stattdessen aber, wie bereits gesagt, der Herr. Im Wort, das im Himmel vorliegt, seien auch die betreffenden Personen nirgends erwähnt. Weil ja dieses Wort den inneren Sinn jenes Wortes darstellt, das in der Welt existiert. Ich selber kann aufgrund vielfacher Erfahrung bezeugen, dass es unmöglich ist, Menschen, die auf Erden ein dem Himmel widersprechendes Leben geführt haben, das Leben des Himmels einzuflößen. Tatsächlich gab es da einige Geister, die gemeint hatten, nach dem Tode würden sie die göttlichen Wahrheiten mit Leichtigkeit annehmen, sobald sie sie von den Engeln hörten und daraufhin ihr Leben ändern und daher in den Himmel aufgenommen werden. Der Versuch wurde mit sehr vielen gemacht. Er dürfte jedoch nur mit den Geistern durchgeführt werden, die sich in einem entsprechenden Glauben befunden hatten und denen dieser Versuch erlaubt wurde, damit sie begriffen, dass nach dem Tod keine Buße mehr möglich ist. Einige der Versuchspersonen begriffen die Wahrheiten und schienen sie auch anzunehmen, doch im selben Augenblick, indem sie sich ihrer Liebe zuwandten, lehnten sie diese Wahrheiten wieder ab, ja, sprachen sich sogar gegen sie aus. Einige Versuchspersonen verwarfen die Wahrheiten auf der Stelle und wollten sie gar nicht erst hören. Andere verlangten, dass man ihnen das Wesen ihrer Liebe, das sie sich in der Welt angeeignet hatten, nehme und stattdessen das Leben der Engel bzw. das Leben des Himmels eingieße, was auch zugelassen wurde. Doch sobald ihnen das Leben ihrer Liebe genommen war, lagen sie da wie tot und waren ihrer selbst nicht mehr mächtig. Aufgrund dieser und anderer Experimente wurden die arglos Guten belehrt, dass nach dem Tode bei keinem Menschen das Leben in grundlegender Weise mehr verändert werden und ein böses Leben unmöglich in ein gutes oder ein höllisches in ein engelhaftes umgewandelt werden kann. Und das deshalb, weil jeder Geist von Kopf bis Fuß so ist wie seine Liebe, folglich wie sein Leben. Dieses in sein Gegenteil zu verkehren würde bedeuten, den Geist gänzlich zu vernichten. Die Engel gestehen, dass es leichter wäre, ein Käuzchen in eine Taube oder einen Uhu in einen Paradiesvogel zu verwandeln, als einen höllischen Geist in einen Engel des Himmels. Im entsprechenden Abschnitt wurde gezeigt, dass der Mensch nach dem Tode so bleibt, wie sein Leben in der Welt gewesen ist. Wir können also feststellen, dass niemand aus unmittelbarer Barmherzigkeit in den Himmel aufgenommen werden kann.